Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Allein sein, anders sein, besonders sein. Im Wald, am See, im Krieg, in Spezialgängen, in der Fantasie. Die besten 7 im Monat Juni, ausgewählt von einer 30-köpfigen Fachjury. Heute mit der Kinder- und Jugendbuchexpertin und Jurymitglied Silvia Schwab und mit Ute Wegmann. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, sondern hat viele Grautöne und vor allem Rot. Schon das Vorsatzpapier des ersten Buches zeigt eben genau das. Schwarz-weiße Bäume, hinter einem versteckt sich der Wolf und irgendwo das Mädchen mit dem roten Kapuzenmantel. Anders der Nachsatz, aber dazwischen liegt die Geschichte Rotkäppchen, das Grimmsche Märchen, neu erzählt von Bethan Woolwyn, eine britische Autorin und Illustratorin, die neben zahlreichen Kinderbüchern und nach Rapunzel und Hänsel und Gretel sich dem mutigen Rotkäppchen zuwendet. Das bekannte Personal und alle Utensilien sind vorhanden. Mutter, Wolf, Großmutter, Kind, Kuchen, Haus, Bett. 3 Farben, 24 Seiten Bilderbuch. Silvia Schwab, was ist denn das Besondere?
Ach, an diesem Buch gibt es so viel Besonderes, obwohl es ja eigentlich, könnte man sagen, nur eine Rotkäppchen-Geschichte ist. Aber allein schon, dass es ein Bilderbuch ist, das bringt diese ja etwas längere Geschichte auf den Punkt in ein paar nur wenigen Bildern. Also besonders ist zum Beispiel dieses Rotkäppchen schon, dieses Kind. Sie sagten ja schon, schwarz der Wolf, grau der Wald, in dicken Strichen gemalt, gezeichnet. Und dieses Kind im roten Mäntelchen, und das ist überhaupt nicht das Rotkäppchen, das wir kennen. Das ist also nicht naiv, das ist auch nicht hübsch oder süß. Das guckt ziemlich skeptisch, das guckt so ein bisschen missmutig, fand ich manchmal, ernsthaft. Und es hat überhaupt keine Angst vor diesem Riesenwolf, der also 3-mal größer ist und ein Riesenmaul hat wie ein Krokodil. Also alles ziemlich überzeichnet.
Ich glaube, der Untertitel lautet auch das mutige Rotkäppchen, oder?
Ja, und das ist mutig. Wobei man hat das Gefühl, es muss sich auch gar nicht überwinden. Eigentlich überwindet es diesen Wolf so im Nebenbei. Also so, es ist so selbstsicher. Es überrascht ihn mit seiner Schlauheit und es steckt ihn einfach in die Tasche, indem es ihm nämlich von Anfang schon mal nicht glaubt. Und da sieht man auch diese Szene, wo der Wolf im Bett liegt. Und dann heißt es ja im echten Märchen, er hätte sich verkleidet wie die Großmutter, aber es ist ja Quatsch. Auch dieses Bilderbuch zeigt, diese Szene ist Quatsch. Dieser Wolf sieht nicht aus wie die Großmutter, der sieht aus wie ein Wolf, der sich nur so einen Hut auf den Kopf getan hat. Und dieses Rotkäppchen steckt ihn einfach mit einer blitzgescheiten Idee in die Tasche.
Sie hat die Autorin aber sonst der Geschichte nichts hinzugefügt. Also sie bleibt schon bei den Original-Utensilien und bei dem Personal.
Ja, eigentlich, sie reduziert es ja auch nochmal. Also es gibt keinen Jäger, der nachher dem Wolf den Bauch aufschneidet. Die Mutter und die Großmutter, auch total interessant. Man sieht ja die Gesichter gar nicht. Man sieht die Umrisse und die Kleider. Also es ist eine ganz reduzierte Geschichte. Im Grunde nur dieses kleine, witzige Duell zwischen dem kleinen Rotkäppchen und diesem großen, bösen Wolf.
Dann will ich jetzt auch noch verraten, was man auf dem Nachsatzpapier sieht, ja. Nämlich denselben Wald, aber Rotkäppchen im Wolfspelz und in ihren roten Stiefeln. Ja. Also Pech für den Wolf, muss man sagen. Kleines Rot von Bethan Woolwyn aus dem Englischen von Katharina Naumann von Hacht Verlag, 24 Seiten ab 5. Von dem einen Wolf zum nächsten Wolf, von einem mutigen Mädchen zu einem weniger mutigen Jungen. Wolf, der erste Kinderroman des bekannten Schriftstellers Sascha Stanisic, geboren 1978 in Jugoslawien. Er lebt seit 1992 in Deutschland, herausragend sein autobiografischer Roman Herkunft. Hier nun eine Geschichte über das Anderssein und das sich Verändern, über Mut und Verantwortung und natürlich über einen Wolf. Wir haben ein Ferienlager im Wald, der Erzähler 12 Jahre, angemeldet von der Mutter gegen seinen Willen, denn er steht überhaupt nicht auf Natur, kommt mit einem nerdigen Außenseiter in eine Hütte und schon gibt es nervige, mobbende, tyrannisierende Typen. Sich wehren, den anderen verteidigen oder besser den Mund halten? Das ist die Frage. Ganze und halbseitige schwarz-weiß-gelbe Bilder hat die vielfach ausgezeichnete Hamburger Illustratorin Regina Kehn geschaffen. Welche Geschichte erzählt Stanisic hier?
Ja, das ist die Geschichte von Kemi, der eigentlich selber so ein bisschen Außenseiter ist. Der ist sehr klug, sehr einsichtig, lebt mit der Mutter zusammen, ein Junge voller Empathie. Und der muss eben ins Zeltlager, wo er unbedingt nicht hin will. Und da gibt es einen zweiten Jungen, der Außenseiter ist, und der ist es wirklich. Und mit dem zusammen ist er dann in einer Hütte. Und das Merkwürdige ist, dieser Jörg wird von den anderen gemobbt, der wird links liegen gelassen, der wird auch gepiesackt. Dieser Jörg ist eigentlich ein total sympathischer Junge, der ist nur etwas ruhiger, der ist eigentlich sehr selbstbewusst und lässt sich halt vieles gefallen. Es sind eigentlich zwei Jungen, die nicht dazugehören. Und der eine schaut zu, wie der andere gepiesackt und gemobbt wird. Er wagt nicht, den zu verteidigen. Und der andere hält das aber auch mit einer stoischen Gelassenheit aus. Also es ist sehr interessant, wie hier einer zum Außenseiter gemacht wird und der andere weiß genau, wenn ich jetzt den verteidige, dann werde ich irgendwann selbst der Außenseiter und das wird dann noch viel schlimmer.
Und hier kommt der Wolf ins Spiel, oder?
Ja, der Wolf, der ist so ein Traum, Albtraumfigur, von dem Kemi eben träumt, der vielleicht das Böse oder die Angst beider Jungen verkörpert. Und dann gibt es auf der Gegenseite sozusagen eine Gegenfigur, einen Hirsch, der Hirsch Dietmar. Der ist also sozusagen der Freund, dem begegnet dann Kemi im Wald. Der ist natürlich auch nur eingebildet. Und dieser Junge ist ein Geschichtenerzähler, ein Geschichtenfantasierer. Einer, der sich auch aus seinem Alltag und seiner manchmal etwas harten Wirklichkeit rettet, hinüber ins Geschichtenerzählen.
Nun habe ich gesagt, wir haben viele Bilder hier von Regina Kehn. Wie bebildert denn Regina Kehn diese Geschichte?
Auch sehr reduziert. Das hat Pfiff, das hat Spaß, das nimmt sozusagen die kleinen Heiterkeiten ernst. Man sieht zum Beispiel diesen Hirsch da, wie er im Wald schnuppert an einem schlafenden Mann. Also es ist lebendig, farblich eher zurückhaltend, doch in den Gesichtern und vor allem auch in den Haltungen. Sehr ausdrucksstark.
Der Text spiegelt ja auch humorvoll die Macken der Erwachsenen. Da gibt es zum Beispiel die Försterin mit einem super aggressiv-kämpferischen Vortrag über Klimaschutz und Artenvielfalt. Gibt es denn auch sowas wie eine Botschaft?
Ja, ich glaube, da gibt es mehrere. Die eine ist natürlich, dass dieser Junge, der überhaupt keine Lust hatte auf Natur und Wald, dieser Junge zum Schluss sagt, boah, der Wald, der ist echt wichtig. Und das ist sicherlich eine kleine Botschaft, aber vor allem dann natürlich dieses sich möglichst einmischen, nicht unterkriegen lassen. Ja, am Schluss auch immer noch ein bisschen Hoffnung behalten, dass es dann doch besser wird.
Für mich war auch noch eine, man sollte reden. Eine definitiv gute Idee.
Ja.
Wolf von Sascha Stanisic, Carlsen Verlag, 160 Seiten, ab 10. Miteinander sprechen, ehrlich sein, keine Angst haben, anders zu sein. Darum geht es auch in Fred und ich, ein Buch der Berliner Kinder- und Jugendbuchautorin Lena Hach, die 1982 geboren, kreatives Schreiben studiert hat. Eine Woche im Leben zweier Teenager, die ihre Zuneigung entdecken und dennoch Silvia Schwab, ist eigentlich in dieser Geschichte alles anders.
Tja, das ist richtig und auch erstaunlich, aber es ist von Anfang an klar, dass es anders ist. Da ist nämlich ein Mädchen, Anni, die die Geschichte selber erzählt und die jeden Tag im Winter morgens zum Eisschwimmen geht. Warum sie das macht, ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und dort begegnet ihr wieder Fred, ein Junge. Und als sie ihn dann auffordert, doch mitzumachen bei diesem Eisschwimmen, entdeckt Anni, dass dieser Fred einen Busen hat. Und ihr wird spontan klar, da ist irgendwas ganz anders. Sie liest dann zu Hause nach und informiert sich über Transsexualität. Das Komische ist oder das Erstaunliche, das Rührende an diesem Buch, dass Anni sich jetzt gar nicht davon verschrecken lässt, davon, dass sie eigentlich von ihren ursprünglichen Rollenvorstellungen weg muss. Sie nimmt Fred, wie Fred ist, und sie findet Fred, ihn, den Jungen, super sympathisch, nett und sie verliebt sich sogar ein bisschen in ihn.
Eine Liebesgeschichte, kann man sagen, auf der Folie des Themas Transsexualität und wirklich gekonnt erzählt von Lena Hach, mit der meine Kollegin Dina Netz am 22. April ein Gespräch führte, das man noch auf der Deutschlandfunkseite nachhören kann. Fred und ich von Lena Hach, Verlag Belz und Gelberg, 96 Seiten ab 11. Die Starken, die Schwachen, die Machtausübenden, die Gemobbten, darum geht es immer wieder im Leben. Auch im Debütroman Kollektorgang von David Blum, der für diese Geschichte vor kurzem mit dem Peter-Hertling-Preis ausgezeichnet wurde. Es geht hier tatsächlich um einen Gang, den Kollektorgang. Er liegt unterhalb des Bodenniveaus und verbindet in unserem Fall die Häuser einer Plattenbausiedlung. Und hier in diesem Gang befinden sich Strom, Wasser, Abwasserleitungen. Das heißt, Zutritt strengstens verboten. Dieser Gang wird zum Zufluchtsort, denn diesen Gang entdeckt der 13-jährige Erzähler. Diesen Gang entdeckt leider auch eine Gang. Eine Geschichte, Silvia Schwab, die auf ungewöhnliche Weise rückblickend erzählt wird.
Ja, das ist wirklich sehr ungewöhnlich und es wird gleich in den ersten Sätzen deutlich. Hier erzählt ein toter Junge, einer, der gerade mal 13 Jahre alt geworden ist und der verwickelt war in dieser Plattenbausiedlung, in eine schreckliche Auseinandersetzung zwischen türkischen Jugendlichen und einer neonazi-rechtsextremen Gang. Und da hat es dann zum Schluss einen Showdown gegeben und im Zusammenhang damit, das war nicht gewollt von keiner Seite, kommt er dann durch einen Messerstich ums Leben. Und er sitzt auf seinem Grabstein, schaut zurück, mit einer gewissen Distanz natürlich, aber ja, das ist schon ein ungewöhnlicher Einstieg.
Wir haben ja hier wirklich viele philosophische Überlegungen, Gedanken über den Tod, über Freundschaften und so weiter. Wie hält man das, dass man einen Toten erzählen lassen kann?
Man könnte ja denken, das ist so unglaubwürdig, dem vertraue ich mich gar nicht erst an. Aber das Merkwürdige ist, dass genau es einen umgekehrten Effekt gibt. Man erlebt hier sozusagen mit als Leser, wie erzählend Menschen lebendig gemacht werden. Ja, also in den Gedanken, in den Erinnerungen dieses Jungen wird diese Geschichte, werden die Menschen lebendig und er selber auch wieder. Und das wird ganz langsam aufgerollt in Andeutungen erst. Man erfährt eben erst mal ganz wenig, immer ein bisschen mehr. Es gibt Andeutungen, es bleibt vieles offen und es wird dann doch zugleich eine sehr konkrete, sehr realistische, auch sehr brutale Auseinandersetzung zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen.
Inwieweit spielt denn der Ort eine Rolle, dass wir uns also im Osten Deutschlands befinden?
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, denn es ist auch die Rede davon, dass der Vater durch die Wende seinen Job verloren hat und dadurch zum Alkoholiker wurde. Die Mutter, die studiert hatte, kann keinen adäquaten Job mehr finden, arbeitet im Hort und dadurch ist diese ganze Familie natürlich auch ins soziale Abseits gerutscht.
Viele Themen. Und dennoch ist das nie überfrachtend und sehr, sehr gut erzählt von David Blum. Ich möchte noch ein Zitat bringen. Es tut mir ja sehr leid, sagt der Erzähler, aber ich bin nun mal mit 13 gestorben. Es ist unmöglich, an eine zweite Chance zu glauben, wenn man nicht einmal eine erste hatte. David Blum, geboren 1983 in Potsdam, Autor und Lektor, lebt in Leipzig und schrieb Kollektorgang, Verlag Belz und Gelberg, 128 Seiten, ab 13. Vom täglichen Kampf der Jugendlichen ohne Perspektiven zu einem anderen täglichen Kampf, dem Kampf im Krieg. Der italienische Illustrator Igor, der 1958 auf Sardinien geboren wurde und heute in Bologna lebt, ist ein Reisender und lebte auch 2 Jahre in der Ukraine, was ihn mit vielen Menschen dort verbindet. Seit dem russischen Angriffskrieg führt er fast tägliche Telefonate mit den Menschen vor Ort und hat ein Tagebuch angelegt. Berichte aus der Ukraine, Tagebuch einer Invasion. Ein textreicher Comic, der tief in den Alltag der ukrainischen Bevölkerung führt. Ein Tagebuch, Silvia Schwab, über Gewalt, Zerstörung, Widerstand, aber auch sehr viel Hoffnung.
Ja, das ist schon ein sehr, sehr besonderes Buch, das man gar nicht so durchlesen kann, durchblättern kann. Ich glaube, da braucht man immer wieder auch ein bisschen Abstand. Es ist geprägt von den täglichen Nachrichten, die wir seit dem Beginn des Ukraine-Krieges bekommen und natürlich dann immer wieder auch geprägt durch die persönlichen Gespräche, die Igor mit seinen Freunden dort hat. Er dokumentiert die ersten 100 Tage dieses grauenhaften Krieges und das in unterschiedlichsten, könnte man sagen, Techniken, also künstlerischen Techniken und auf der anderen Seite auch in ganz unterschiedlichen schriftlichen Texttechniken. Und das ist ein großes, das alles vermischt und vielleicht so ein bisschen in dieser Unterschiedlichkeit der verschiedenen Genres auch widerspiegelt, was für eine ganz schrecklich chaotische Geschichte es da erzählt.
Wir haben ja hier farblich viele dunkle Bilder. Es ist oft Nacht, es ist Winter, es ist viel in so Sepiafarben und dunklen Tönen gehalten. Wie kann man den Zeichenstil so ein bisschen beschreiben?
Also es gibt Zeichnungen, sogar Schwarz-Weiß-Zeichnungen, wobei Weiß nicht ganz richtig ist, weil die Blätter nicht weiß sind, sondern auch wieder in so gedämpften Tönen. Es gibt große Porträts, seitengroße Porträts, die sehr, sehr eindrücklich Gesichter kennzeichnen, in denen sich der Schrecken dieses Krieges spiegelt. Es gibt dann Seiten, die wirklich wie ein Comic gemacht sind, mit einzelnen Panels, aber nicht mit vielen, sondern das sind maximal 4. Ja, und dann haben die entsprechend mehr Text darunter. Es sind ganz unterschiedliche Darstellungsweisen, die uns hier begegnen. Technisch, stilistisch, ganz große Bandbreite.
Was ist denn das, was jetzt über unser Wissen hinausgeht? Ist das das Persönliche?
Es sind ja diese ersten 100 Tage, die kennen wir ja, die haben wir ja hautnah miterlebt. Und dieser Comic-Journalismus, wie sich diese Kunstform nennt, kann ja eigentlich nicht mehr bieten, wenn es nicht hingeht eben zur ganz subjektiven, privaten, persönlichen Betrachtungsweise. Und ich glaube, das ist auch eine Intention dieses Buches, eben irgendwie zu bewältigen, was einen sonst in eine absolute Schockstarre versetzt. Wie viele autobiografische Texte erzählt dieses Buch eben auch von der Reaktion, den Gefühlen, dem Mitleiden des Erzählers und Zeichners und Künstlers?
Igor, ein beeindruckender Comic, Berichte aus der Ukraine, Tagebuch einer Invasion. Aus dem Italienischen von Miriam Alfano, Reproduktverlag, 168 Seiten, ab 14. Der Untertitel des nächsten Romans, Burn, passt sehr in unsere Zeit und führt uns doch in das Amerika der 50er Jahre. Der Untertitel lautet »Die Welt brennt wie Feuer«. Ein Roman des amerikanisch-hawaiianischen Autors Patrick Ness, der lange in Großbritannien als Literaturkritiker arbeitete. Seine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt, verfilmt und er ist mit Preisen ausgezeichnet. Silvia Schwab, wir gehen ins Jahr 1957. Sarahs Mutter war schwarz, sie ist gestorben. Das Mädchen lebt mit dem Vater auf einer Farm. Sie sind wie ihre asiatischen Nachbarn Außenseiter. Ein rassistischer Polizist tyrannisiert den Bezirk. Aus diesem Grund hält Sarah auch ihre Liebesgeschichte mit dem asiatischen Jason geheim. Und wir springen rein in die Geschichte. Vater und Tochter warten gerade auf die Ankunft eines Arbeitsdrachens, der die Felder abbrennen soll. Durch Verträge zwischen Menschen und Drachen sind die Drachen keine Bedrohung mehr für die Menschen. Dieser ankommende Drache ist nun ungewöhnlicherweise blau und das bedeutet russisch. Was für eine Art von Roman haben wir hier? Ein Fantasy-Roman über Weltmächte, über Rassismus, über Nationalismus? Was ist das?
Ich glaube, der Begriff ist Contemporary Fantasy oder reale Fantasy. Also das ist Fantasy, die in einem realen Umfeld, nämlich dem USA, der 1950er Jahre verortet ist. Und die Handlung ist, sie haben sie begonnen zu erzählen, aber sie entwickelt sich außerordentlich kompliziert und unübersichtlich. Und da spielen eben Drachen und Menschen eine Rolle, die anfangs im Frieden miteinander leben und später möglicherweise in Krieg miteinander geraten. Es gibt eine Prophezeiung und dann geht es weiter. Ich sage nur Stichworte: mit der Angst vor einem Krieg zwischen den USA und Russland, mit der Angst vor einem Atomkrieg. Da werden zwei Parallelwelten erzählt, die fast gleich sind, aber doch nicht ganz gleich. Dann kommen diese Fantasy-Elemente rein, wie Gestaltwandler, die sich von Drachen sich in Menschen verwandeln sich in Drachen. Es gibt zwei kleine Liebesgeschichten und ein unschuldiges Mädchen, das die Welt retten soll. Also ein riesengroßes Fantasy-Kino, da werden alle Register gezogen, 400 Seiten Action.
Also Ness geht tatsächlich in diese Situation des Kalten Krieges damals und dieser wirklich ja extremen Situation zwischen der USA und Russland, als ja viele Amerikaner sich Bunker in ihre Gärten gebaut haben und sich abgesichert haben für den Fall des Atomkriegs.
Ja, ja, da ist von einem Satelliten die Rede, den die Russen in die Erdumlaufbahn abschießen, der wiederum dann von einem Drachen abgeschossen wird mit einer Feueraura. Und daraufhin haben eben die Amerikaner Angst, dass die Russen das als Angriff auf ihren Satelliten empfinden. Es ist im Hintergrund aber eigentlich, finde ich, das eher marginal. Im Vordergrund ist diese Drachen-Menschen-Geschichte, die sehr dramatisch ist. Da wird ein ganzes Feuerwerk aufgefahren und zum Schluss auch offen bleibt, weil natürlich wird sich manches zum Guten wenden, aber die Gefahr der Auseinandersetzung besteht weiter. Und damit ist dann vielleicht auch so ein kleiner Appell mitgegeben in diesem Buch, dass man ja doch immer wieder sich bewusst sein muss, wie gefährlich unsere Welt heute ist und wie nah der Krieg überall lauert. Und die Ukraine ist nun wieder das beste Beispiel dafür.
Wie schreibt Patrick Ness und für welches Alter ist das gedacht?
Er vermischt eigentlich ganz viele Elemente, also Märchen, Mythen, Geschichte, Politik, alles kommt hinein. Es gibt ganz viele Dialoge, das ist mir manchmal auch etwas zu kompliziert. Da wird immer wieder diese ganze Drachenmythologie erklärt. Ja, Alter würde ich sagen, ab 12.
Burn, die Welt brennt wie Feuer von Patrick Ness, aus dem Englischen von Petra Kopavis, CBJ Verlag, 400 Seiten. Und nun zum 7. Titel, unserem Sachbuch. Geniale Nasen. Fliegende, grabende, hängende, sich im Wasser tummelnde. Überall auf der Welt leben die hier vorgestellten Tiere mit ihren außergewöhnlichen Riechkolben. Lena Anlauf, im Ruhrgebiet geboren, jetzt Programmleiterin und Lektorin in Marburg, hat in ihrem Debütbuch diese Tiere mit all ihrer Tierliebe versammelt. Und mit der gleichen Liebe fürs Tier hat der ebenfalls in Marburg lebende Vitali Konstantinow, in der Ukraine geborener Illustrator, der aber schon lange in Deutschland lebt, die 97 Langschlitzröhre oder Sternnasentiere und Rüssler und Beutler ins Bild gesetzt. Wie lernen wir in Wort und Bild die Tiere kennen?
Auf sehr witzige, auf sehr originelle Art und Weise. Der Titel sagt ja schon, geniale Nasen. Also da weiß man ja, das ist doch wirklich ein sehr lustiger Zugang auf Tiere. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr informatives Buch. Es ist eben eine wunderbare Mischung in meinen Augen aus Information, Sachkenntnissen, auch wirklich wissenschaftlichem, recherchiertem Wissen und Unterhaltung und Spaß und man könnte sagen ein Panoptikum von Tiernasen und Nasentieren.
Aber wir lernen schon vor allen Dingen in diesem Sachbuch, wozu diese Nasen gut sind.
Ja, ja, und da ist man natürlich sehr erstaunt. Also da habe ich vieles, vieles nicht gewusst. Man denkt ja immer nur als Mensch, die Nase ist zum Atmen da und auch noch zum Riechen. Aber dass es bei den Tieren noch ganz andere Funktionen gibt, zum Graben, zum Wühlen, zum Tasten. Elefanten, denken Sie, der Rüssel ist ein Kommunikationsinstrument und auch ein Instrument der Zärtlichkeit. Mit dem Rüssel können sich die Elefanten umarmen. Nasen haben sehr viele Funktionen und das sehen wir hier sowohl bei Tieren in der Luft, wie im Wasser, wie auf der Erde und unter der Erde.
Überraschend fand ich diese rote Nase einer speziellen Maulwurfart, ja, nämlich die Sternnase. Ja. Die war sehr lustig. Haben Sie denn ein Lieblingstier?
Ja, also erstmal finde ich manche Namen schon so witzig. Zungenbrecher wie Schlitzrüssler oder Spitzkopfzikade. Ja, und ein Lieblingstier, ich fand auch super süß diesen, wie heißt der Maulwurf, mit diesem blumenartigen Konglomerat, was er da hat und was er dann so süß in den Himmel streckt. Da muss man auch dazu sagen, es ist ja nicht ein Sachbuch der ganz genauen, präzisen Wiedergabe. Es hat auch gerade in den Illustrationen sehr viel Charme, sehr viel Witz, da wird auch ein bisschen vermenschlicht, da lachen die Tiere auch mal, sie schmunzeln, sie gucken entrüstet und sie rümpfen eben auch die Nase.
Also ich mag den südlichen Streifen-Kiwi und wer jetzt wissen möchte, wie der aussieht, der muss den googeln. Geniale Nasen, eine kuriose Tiersammlung von Lena Anlauf und Vitali Konstantinov, Nord-Süd-Verlag, 56 Seiten. Ab 5 und wenn man das Nachsatzpapier hier genau betrachtet, dann sieht man nämlich zwei Bleistiftmenschen, Mann und Frau, mit normalen Nasen, aber Hand in Hand. Und wenn das nicht Autorin und Illustrator sind, dann... Das waren die besten 7 im Monat Juni. Ich danke der Jury, ich danke Ihnen, Silvia Schwab. Nächste Woche hören Sie hier eine Sondersendung zum 100. Geburtstag von Judith Kerr, unter anderem mit ihrem Sohn Matthew Neal. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunkseite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen guten Start in den Monat Juni wünscht Ihnen Ute Wegmann.